ARD Podcast.
Mein Vater, er hatte ja seine Sammlung bei uns erst zu Hause und suchte eigentlich händeringend nach einer neuen Location. Er wollte eben auch eine Langfristigkeit für die Sammlung haben, und zwar langfristig über Generationen hinweg. Und somit ergab sich das dann mit Herrn Senator Peiner zusammen, den Kai-Speicher B zu bekommen und dieses Public-Private Joint Venture zu machen, was ja wirklich sehr, sehr erfolgreich bis heute läuft.
Das sagt Peter Tamm Junior über seinen Vater Peter Tamm und den Start des Internationalen Maritimen Museums Hamburg vor 15 Jahren. Zu Hause ist das Museum im altehrwürdigen Kai-Speicher B zwischen Elbphilharmonie und dem Spiegelgebäude. Der Start damals, der war alles andere als einfach. Lange wurde über die Finanzierung der aufwendigen Renovierung verhandelt und parallel dazu gab es Proteste. Die Sammlung Peter Tamm sei militaristisch und verherrliche Krieg, hieß es. Inzwischen gehört das Haus zu den Anziehungspunkten in der Stadt. 15 Jahre Internationales Maritimes Museum Hamburg. Wir erzählen die Geschichte und wir sprechen über Gegenwart und Zukunft des Hauses. Das tun wir in diesem Hafenkonzert-Podcast. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Es war am 25.06.2008. Das Wetter war gut, Sonne und etwas Wind. Und hoher Besuch hatte sich angesagt zur Eröffnung des Internationalen Maritimen Museums in der Hafen City. Vorausgegangen waren Jahre des Streits um die Finanzierung. Außerdem gab es Protest gegen das Haus. Vorwürfe standen im Raum, das Museum würde Krieg verherrlichen und der Stifter Peter Tamm sei ein Militarist. Im Schatten von Demonstranten dann die feierliche Eröffnung vor mehr als 1000 geladenen Gästen. Jörg Armbruster war damals dabei.
Zum Auftakt hatte das Marine Musikkorps Nordsee seinen Auftritt und stimmte die Gäste zackig ein auf die Eröffnungszeremonie. Bundespräsident Horst Köhler und Bürgermeister Ole von Beust waren voll des Lobes. Köhler bezeichnete das Museum als Leuchtturm, Ole von Beust als Attraktion für die Stadt. Aber Köhler mahnte auch:
Krieg, Kolonialismus und Sklavenhandel gehören zu den düsteren Kapiteln der Seefahrtsgeschichte. Die darf man bei aller Faszination, die von Meeren und Schiffen ausgeht, niemals vergessen.
Vor dem Festzelt kreuzten derweil einige Schiffe mit Demonstranten. In Sprechchören und auf Transparenten warfen sie dem Museum vor, Militär und Krieg zu verherrlichen. Peter Tamm, der Stifter, ging darauf in seiner Rede ein und verglich die jungen Demonstranten mit Blinden, die einem Sehenden die Welt erklären wollten. Er habe die Schrecken des Krieges am eigenen Leibe erfahren. Die Kritik am Museum fokussiert sich vor allem auf die Etagen 4 und 5, denn dort sind Uniformen, Orden und Kriegsschiffe ausgestellt, allerdings ohne pompös inszeniert zu sein. Diese Exponate gehörten eben auch zur Seefahrtsgeschichte, argumentieren die Ausstellungsmacher nicht zu Unrecht. Das Internationale Maritime Museum hat allerdings viel mehr zu bieten als Militaria. Auf insgesamt 9 Etagen, den sogenannten Decks, zeigt es 3000 Jahre Schifffahrtsgeschichte und das Leben der Menschen auf dem Wasser und an Bord. Vor der Kulisse einer Kajüte etwa ertönt der Pfiff eines Bootsmannes aus dem Lautsprecher.
Allerdings, wenn es einen morgens weckt, dann hat man für den künstlerischen Gedanken nicht mehr so sehr viel übrig. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, ja.
Das Maritime Museum verführt zum Flanieren. Auf großen Freitreppen gelangt man von Ebene zu Ebene. Die Architektur des historischen Kai-Speichers harmoniert hervorragend mit den maritimen Ausstellungsstücken.
Ja, ich meine, ich finde es architektonisch großartig, aber es ist trotzdem, hat es auch eine gewisse, in den einzelnen Etagen, eine gewisse Intimität, sodass man sich sehr wohlfühlen kann, auch mit in diesen herrlichen Hölzern. Also es ist wunderbar.
Ja, ich bin beeindruckt über das gute Ergebnis, was hier rausgekommen ist aus der Kombination dieses alten Speichers, der Umbau und dann aber auch die Präsentation der Objekte, insbesondere der Modelle und der Gemälde unter diesen Bedingungen. Das ist echt toll gelungen.
Also das ist unglaublich. Ich komme aus Schweden. Ja, diese riesige, wunderschöne Gebäude, und das ist für Hamburg fantastisch.
Das Internationale Maritime Museum ist eine Attraktion für die Stadt, gar keine Frage. Ob es zum Wallfahrtsort für Kriegs- und Militärnostalgiker wird, muss ich erst noch herausstellen. Viele Hamburger und Touristen jedenfalls werden ihre Freude daran haben.
Sagt Jörg Armbruster über die Eröffnung des Internationalen Maritimen Museums vor 15 Jahren. Das war Ende Juni 2008. Die Sammlung, aus der das Museum hervorgegangen ist, die ist wesentlich älter. Aufgebaut hat sie Peter Tamm, der 2016 gestorben ist. Wer war dieser Peter Tamm? Dietrich Lehmann mit einem Porträt.
Admiral, so nannten Kollegen beim Axel Springer Verlag ihren langjährigen Chef Peter Tamm. Anerkennung und Furcht gleichermaßen kann man da mitschwingen hören. Dabei hat es der Seefahrtsverrückte Peter Tamm in seinem ersten Leben bei weitem nicht bis zum Admiral gebracht, sondern lediglich vom Seekadetten zum Fähnrich. Geboren wird Peter Tamm 1928 in Hamburg. Die Liebe, die Nähe zur Seefahrt ist ihm quasi in die Wiege gelegt.
Es kommt schon von meinen Eltern her, vor allen Dingen von meinem Vater, der also auch die See sehr liebte, der im Ersten Weltkrieg U-Boot-Fahrer war, auch im Zweiten Weltkrieg bei der Marine war. Und in meiner Familie ist man eigentlich seit Urzeiten immer irgendwie, hat man mit der Schifffahrt zu tun.
Peter Tamm ist Einzelkind, besucht die Schule in Hamburg-Eppendorf und meldet sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs freiwillig zum Dienst.
Ich wollte, weil ich der Meinung war, dass ich auch meine Pflicht hatte, für Deutschland zu kämpfen, wie alle anderen auch, die allerdings dann einige Zeit später alle enorme Gedächtnislücken hatten.
Später wird Peter Tamm häufig sagen, dass ihn die Zeit in der Marine, unter anderem auf der Gorch-Fock, geprägt hat. Peter Tamm überlebt den Krieg unverletzt.
Ich habe Glück gehabt und ich glaube schon, dass das Leben zu einem erheblichen Teil aus Glück besteht. Man muss dann allerdings, wenn man das Glück hat, auch zugreifen und nicht immer im Konjunktiv reden, sondern man müsste, sondern tun. Das allerdings habe ich mein Leben lang gemacht.
Etwa 1948, als sich Peter Tamm als Schifffahrtsredakteur beim Hamburger Abendblatt bewirbt. Erstmal mit einer kleinen Reihe über den Verbleib deutscher Passagierdampfer.
Naja, und dann haben die mir alle auf die Schulter gehauen und gesagt, Junge, tolle Idee, was willst du denn haben dafür? Und so bin ich da hängen geblieben als freier Mitarbeiter. Und das wollte ich eigentlich ein Jahr machen, um meine Semestergebühren zu verdienen. Und das wurden dann 43 Jahre.
Jahre, in denen es Peter Tamm bis zum Vorstandsvorsitzenden des Springer Verlags schafft. Von 1968 bis 1991 steht er an der Spitze des Konzerns, gilt als einer der engsten Vertrauten von Axel Cäsar Springer.
Und ich verdanke ihm wirklich alles und ich habe Enormes gelernt von ihm.
Daneben gibt es aber noch den Sammler Peter Tamm. Der Grundstein dafür wird bereits in frühen Jahren gelegt.
Ich war 6 Jahre alt und war krank und meine Mutter, der das sehr leid tat, wollte mir was Gutes antun und schenkte mir ein kleines Schiffsmodell und kaufte sie in der Eppendorfer Landstraße für 50 Pfennig einen Küstenfrachter. Dieses Schiff hat sich dann später als das teuerste Schiffsmodell der Welt entwickelt.
Schiffsmodelle bilden die Basis der Tammschen Sammlung. Daneben unzählige Uniformen, Briefe, Schiffstagebücher, aber auch größere Stücke wie Waffen und ein ehemaliges Schiff der DDR-Marine. Den Vorwurf, der hier und da laut wird, er verherrliche mit seiner Sammlung den Krieg, weist Peter Tamm zurück.
Sie können Schifffahrtsgeschichte nicht machen, indem Sie alles das, was mit kriegerischem Land zu tun hat, herauslassen. Sondern es ist eine Einheit. Und häufig wird ja gerade in Kriegen eine Menge erfunden auch, was nachher dem Zivilleben nützt. Nur deshalb muss man ja keine machen. Ich meine, die Menschen sind gegen Krieg. Völlig richtig. Ich habe nur selber, ich bin einer, wie nie einen nun aktiv mitgemacht haben. Wobei immerhin Teil meiner Schulklasse draufgegangen ist. Ich kann, glaube ich, besser über einen Krieg reden, als die meisten hier heute rumlaufen. Und ich kann nur sagen, er ist schrecklich, es ist grausam, es ist alles ganz fürchterlich, aber er ist nicht so, wie er heute dargestellt wird.
Peter Tamms Sammlung, sie geht am Ende im Internationalen Maritimen Museum auf, dem einzigen, wie er stets betont, das sich nicht nur der Geschichte eines Landes widmet. In späten Jahren blickt Tamm auch mit einem Augenzwinkern auf seine Sammelleidenschaft.
Ich kann also nur jedem Sammler empfehlen, fangen Sie mit 60 an, dann wird es nicht so schlimm. Aber wenn Sie mit 6 anfangen, dann kann es fürchterliche Ausmaße haben wie hier.
Inzwischen umfasst die Sammlung über 1 Million Fotos, Filme, 50.000 Konstruktionspläne und 120.000 Bücher, dazu mehrere tausend Gemälde und mehr als 50.000 Schiffsmodelle.
Dietrich Lehmann über den Stifter Peter Tamm. Das Internationale Maritime Museum ist organisiert als Stiftung. Alleinvorstand war damals der Museumsgründer. Nach dessen Tod 2016 hat Sohn Peter Tamm Junior den Vorstandsvorsitz übernommen, quasi als Doppelspitze mit Jan Terstegen. Beide habe ich getroffen und wollte zunächst von Peter Tamm wissen, woran er sich erinnert, wenn er 15 Jahre zurückdenkt. an Bau und Eröffnung des Hauses.
Mein Vater, er hatte ja seine Sammlung bei uns erst zu Hause und suchte eigentlich händeringend nach einer neuen Location. Und da gab es mal ein bisschen gucken, ergab sich die Elbchaussee 277 und die wurde dann, erst dachte man, oh Gott, viel zu groß. Und dann kaufte er sie doch und das war auch so die Geschichte, war sie umgebaut und man zog ein und man stellte fest, oder er stellte fest, ich war viel zu klein. Und ab dann ging das natürlich die Suche weiter und er sammelte weiter und die Sammlung wuchs und das Haus wurde wirklich immer enger. Und Sie kennen es ja wahrscheinlich noch aus der Zeit und so musste eigentlich was Größeres her. Und er wollte eben auch eine Langfristigkeit für die Sammlung haben und zwar langfristig über Generationen hinweg. Und somit ergab sich das dann mit Herrn Senator Peiner zusammen, den Kai-Speicher B zu bekommen und dieses Public-Private Joint Venture zu machen, was ja wirklich sehr, sehr erfolgreich bis heute läuft. Und dann hatte er sozusagen, ich meine, das war im Jahr 2004, einigte man sich und 2008 sozusagen wurde das Museum dann eröffnet dort und bis heute dann wirklich eine erfolgreiche Zeit gehabt und da hatte man dann genügend Platz, die Sammlung erstmal aufzubauen und auch nach thematisch und zu sortieren und zu tun, aber so war das. Und auch interessant war, dass der Speicher damals mitten in seiner Sandwüste in der Hafen City stand und da stand nichts drumherum praktisch. Und heute ist es wirklich der Mittelpunkt und das hat sich also auch da prima entwickelt und auch die Hafen City hat sich toll entwickelt und für Hamburg und auch das Haus.
Damals hat man gekämpft um sowas Simples wie Hinweisschilder. Leute, geht da hin, da ist ein Museum. Und Peter Tamm hat ja damals Begehrlichkeiten widerstanden. Zum Beispiel Kiel wollte die Sammlung Tamm. Ich glaube auch Bremerhaven wollte die Sammlung Tamm. Aber ihr Vater, der ist in Hamburg, obwohl er dafür ziemlich hat kämpfen müssen hier in der Stadt.
Das ist richtig und ich kann auch zufügen, Dubai wollte es auch haben, aber das war natürlich keine Alternative für ihn. Ja, mein Vater ist absolut Hanseat durch und durch, in Hamburg geboren, in Eppendorf und im Grunde genommen war es nie so eine richtige Alternative wegzugehen. Also Kiel ist alles schön, aber er wollte in seiner Heimatstadt hier ein maritimes Museum zeigen, dass die Leute aus der Geschichte für die Zukunft lernen und eben sein Credo Schifffahrtsgeschichte ist Menschheitsgeschichte einfach das darstellen. Das war sein Ziel und das hat er dann umgesetzt und ich denke, das hat er für Hamburg eine großartige Sache gemacht. Besser geht das gar nicht. Und auch nochmal den Hinweis zu den Zahlungen, wenn man heute das Revue passieren lässt, was die Stadt sozusagen investiert hat, auch in den Kai-Speicher, haben sie das also laut unseren Berechnungen also mehr als verzinst wieder zurückgekriegt durch Einnahmen, weil wir mit überlegen, wenn wir 2/3 Übernachtungsgäste haben bei 150.000 Besuchern im Jahr, die hier Taxi fahren, die essen gehen, die machen, die einkaufen, die im Hotels wohnen und so weiter, den Flughafen benutzen, den Bahnhof. Das ist so viel, wenn man das mal berechnet. Also das war wirklich im Nachhinein ein wirklich erfolgreiches Public-Private-Venture für beide Seiten. Und wenn Sie überlegen, auch nochmal, Geschenk ist es nicht. Es gibt einen Vertrag sozusagen. Es gibt einmal die Stiftung, die betreibt das Haus. Das Haus ist ja weiterhin in Eigentum der Stadt. Und damit ist es also auch weder ein Geschenk, weder alles. Also ich sag mal, besser kann man es nicht machen. Und auch gegenüber allen, das können wir auch mal an dem Punkt sagen, sind wir deutlich im Kostenrahmen geblieben. Und zwar im Gegenteil, wir sind sogar unter dem Kostenrahmen geblieben und Vorstellungen. Und ich denke, da frage ich mal zurück, wo ist das sonst wo anders gewesen? Also das kann ich mich nicht erinnern.
Seit 2008 gibt es das Museum. Und neben der ständigen Ausstellung gibt es im Haus immer wieder Sonderausstellungen, derzeit zum Beispiel zu 175 Jahre Deutsche Marinen. Von Anfang an im Museum dabei ist der Historiker Gerrit Menzel, er ist der Kurator des Hauses. Mein Kollege Dietrich Lehmann hat Gerrit Menzel getroffen und er wollte zunächst von ihm wissen, wie eigentlich die Themen der Sonderausstellungen zustande kommen.
Ja, das ist in der Regel tatsächlich so, dass da Leute auf uns zukommen. Das sind in den letzten Jahren ja zunehmend Jubiläen gewesen, dass also Reedereien 150- oder 175-jähriges Bestehen feiern oder jetzt die deutschen Marinen aus aktuellem Anlass. Das heißt, diese Jubiläen geben uns so ein bisschen den Takt vor, was wir machen. Es sind aber auch eigene Ideen in der Entwicklung oder komplett andere Sachen, die nichts mit Jubiläen zu tun haben. Also wir haben eine riesige Anzahl von Ausstellungen, die wir in der Zukunft zeigen wollen, wo sicher einiges die Leute überraschen wird, weil es teilweise auch untypisch sein wird für das, was man von uns so kennt.
Wir stehen hier gerade im Archiv. Sie hätten letztendlich Material wahrscheinlich für hunderte Sonderausstellungen, oder?
Ja, ich hätte hier Material. Ich hätte zum Beispiel gerne mal also eine Kombination aus Autografen und Gemälden, da wir hier sehr viele sogenannte Autografen haben, das heißt Briefe mit Unterschrift von historisch sehr relevanten Persönlichkeiten. Wir haben Napoleon, wir haben Horatio Nelson, Oliver Cromwell, wir haben den Admiral Andrea Doria, ein Genueser aus dem 16. Jahrhundert. Die Leute kennen Andrea Doria immer, wenn sie an den Schiffsuntergang des gleichnamigen Schiffes denken oder an ein Lied von Udo Lindenberg, aber dass Andrea Doria also eine Legende war aus Genua, also frühe Neuzeit, das wissen die wenigsten. Aber sowas könnte man mal zeigen. Wir haben von Lord Effingham, einer der Architekten der Strategie in der Schlacht gegen die spanische Armada, haben wir einen Brief, der also allein schon vom Schriftbild her fasziniert. Dieser Mann muss, also wenn man sich diese Schrift anguckt, kann man sich nur vorstellen, dass dieser Mann psychisch auffällig gewesen sein muss. Es ist faszinierend und man könnte so viel damit machen. Dazu Kupferstiche, Gemälde aus der Zeit, die entsprechende Ereignisse zeigen. An sowas hätte ich mal Spaß, aber vielleicht kommt das ja irgendwann.
Wir stehen ja hier gerade im Archiv. Wir sind umgeben von unzähligen Seekarten, von Gemälden, die an der Wand hängen, aber auch vielen Briefen und letztendlich auch einer riesigen Bibliothek. Kann man das überhaupt noch überblicken? Wie sortiert man das?
Naja, wir haben die Hilfe glücklicherweise von einer großen Zahl Ehrenamtlicher, die nach Ausscheiden aus ihrem Berufsleben Lust haben, in ihrem Interessenfeld etwas zu machen. Und das sind dann maritim interessierte Damen und Herren, ungefähr 60 Aktive. Und viele von denen haben dann hier einen Sammlungsbereich, wenn man so will, Speisekarten, Schiffspost oder dergleichen, den sie teilweise seit Jahren betreuen und auch sehr gut kennen. Und wir als Kuratoren, wir haben dann so ein klein bisschen so den Blick drauf, dass wir das so ein bisschen organisieren. Aber wir verlassen uns sehr stark auf diese Leute.
Kann man das digitalisieren? Kann man das überhaupt mal so der Allgemeinheit zugänglich machen?
Ja, da sind wir dabei. Wir haben in den letzten 2 Jahren da einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht mit einer Firma aus Bremen, die da uns sehr unterstützt hat. Aber wir machen das jetzt auch selber mit vielen Ehrenamtlichen und entsprechendem Gerät, das wir inzwischen besorgen konnten. Wie zum Beispiel dem Planscanner hier in diesem Raum, mit dem wir also riesige Schiffbaupläne in Toto einscannen können, was natürlich mit einem Tischscanner, den wir im Büro haben, überhaupt nicht denkbar wäre. Das muss man erstmal haben, um mit sowas anfangen zu können. Und wir sind da jetzt in einem Prozess, der uns sicherlich noch jahrelang beschäftigen wird, zumal uns ja auch ständig neue Dinge zufließen.
Sie sind hier, wir haben es erwähnt, von Anfang an dabei. Hat sich das Internationale Maritime Museum und die Arbeit hier verändert in diesen 15 Jahren? Oder ist es immer noch das Gleiche wie am Anfang?
Streng genommen ist es natürlich das Gleiche. Wir sind ein Schifffahrtsmuseum und als solches funktionieren wir seit Tag 1 der Eröffnung sehr gut. Für uns als Mitarbeiter haben sich natürlich Dinge verändert. Wir haben vielleicht mal irgendwann gedacht, dass das hier so und so laufen würde und sind jetzt vielleicht nach 15 Jahren überrascht, dass es ganz anders gekommen ist. Eins ist zum Beispiel, dass die Sammlung immer schneller wächst und uns ständig Dinge angeboten werden und man sich also täglich mit 20 neuen Fällen auseinandersetzen muss von irgendwelchen Wünschen, die von außen herangetragen werden, Fragen oder dass man einen Nachlass übernehmen soll, dass man Modelle übernehmen soll, die jemand gebaut hat und nicht mehr haben möchte, weil er sich vielleicht wohnlich verkleinert. Also wir werden überrannt mit solchen Dingen und das hätte ich in dieser Intensität tatsächlich vor 15 Jahren nicht erwartet.
Das würde wahrscheinlich Peter Tamm Senior freuen, der Zeit seines Lebens gesammelt hat. Jetzt ist er seit einigen Jahren tot. Verändert das noch etwas?
Nein, es läuft eigentlich genauso weiter. Wir haben also uns auch sehr verpflichtet, das in seinem Geiste weiterzuführen, was uns recht gut gelingt. Aber was zum Beispiel den Sammlungsbereich angeht, das ist ja schon zu seinen Lebzeiten angefangen, dass wir diese Angebote bekommen. Und früher haben viele Leute ihn natürlich besucht und waren dann bei ihnen im Salon und haben ihm die Dinge übergeben. Heute müssen wir quasi den übernehmenden Teil übernehmen. Ja, komisches Wortspiel. Aber ein Zitat vielleicht von ihm, das mich sehr geprägt hat, ist, er hat gesagt, als Sammler war es so, am Anfang hat er die Leute gejagt und am Ende haben sie ihn gejagt. Das ist Fluch und Segen zugleich und das stimmt.
Haben Sie ein Lieblingsexponat hier im Hause?
Ich habe mehrere Lieblingsexponate. Also da kann man sich nicht nur an eins klammern. Also ich hatte vor kurzem mal etwas darüber geschrieben, das ist auch in unserem Newsletter veröffentlicht worden, über eine alte englische Schiffsapotheke im Originalbestückungszustand 19. Jahrhundert. Das ist sehr selten so etwas. Solche Schiffsapotheken gibt es, aber die meisten haben dann gereinigte Glasflaschen oder späterhin ausgetauschte Glasflaschen. Diese hier haben also noch die Inhalte, also teilweise Opium und also regelrechte Gifte, aus denen man früher dann Arzneien hergestellt hat. Das ist schon ein sensationelles Ding. Also ja, ich habe Lieblingsexponate.
Und es werden täglich mehr.
Es werden täglich mehr, ja.
Dietrich Lehmann im Gespräch mit dem Kurator des Internationalen Maritimen Museums in Hamburg, Gerrit Menzel. Noch einmal zurück zu denen, die die Weichen im Internationalen Maritimen Museum stellen. Das sind die beiden Vorstände, Peter Tamm Junior und Jan Terstegen. Der studierte Fischereiwissenschaftler ist schon seit seinem Studium dem Museum verbunden.
Ich bin seit 2013 im Haus, habe als Student im Haus angefangen, ja, und bin mit dem Haus im Prinzip gewachsen, das muss man so sagen, und bin seit Mai 2020 im Vorstand der Stiftung.
Das ist ja eigentlich ein wunderbarer Arbeitsplatz, auch wenn man schon so lange da mit dem Hause verbunden ist. Was hat Sie damals gereizt, ganz und gar einzusteigen?
Ich bin als Student damals eingestiegen, wie das so ist. Man muss sein Studium finanzieren und sucht den nächstmöglichen Job. Aber wenn man tatsächlich 10 Jahre für das Haus tätig ist, und das sieht man einfach, das manifestiert sich in meiner Person, spiegelt das natürlich eine gewisse Leidenschaft fürs Haus auch wider. Und die Möglichkeit, nach dieser Anfangszeit als Student über verschiedene Positionen nachher in den Vorstand dann aufzusteigen, das war für mich natürlich der absolute Wahnsinn und die persönliche Möglichkeit auch, sich selbst im Haus wiederzufinden.
Lassen Sie uns mal über Zahlen reden. Wie sieht das mit den Besucherzahlen aus? Wie haben sie sich im Laufe der Jahre entwickelt? Sehen wir mal von den Corona-Jahren ab und wie sieht es aktuell aus?
Wir sind im Jahr 2008 ja relativ stark gestartet. Da waren es um 100.000 Besucher im ersten Jahr. Das hat dann in den Folgejahren ein wenig abgeflacht. Aber nach 3-4 Jahren hat sich das Haus ja offensichtlich sehr etabliert in Hamburg. Und so waren wir 2019 bei ungefähr 140.000 Besuchern. Hätten fürs Jahr 2020 tatsächlich ungefähr 150.000 erwartet. Und dann, wie wir alle wissen, kam natürlich Corona und die damit verbundene Krise, die vor allem natürlich Häuser wie das unsere getroffen hat. Dann haben wir in den 2 Folgejahren mit ungefähr 50.000 Besuchern gekämpft. Das waren die, die dann noch in den Sommermonaten sozusagen übrig waren. Erst in diesem Jahr haben wir die Krise überwunden und rechnen jetzt wieder mit ungefähr 150.000 Besuchern.
Wann trägt sich das Haus selber? Wie viele Besucher brauchen Sie, um wirklich eine schwarze Null zu schreiben?
Das sind eigentlich genau diese ungefähr 140.000 Besucher, die es braucht im Jahr, damit es sich selbst trägt.
Die Chemie stimmt zwischen Jan Terstegen und Peter Tamm Junior. Das wird mir bei dem Gespräch mit den beiden schnell klar. Man scheint sich zu verstehen und gut zusammenzuarbeiten. Von Peter Tamm möchte ich wissen, was denn seine Lieblingsexponate in dem Haus sind.
Ja, gute Frage. Das ist, bin ich schon öfters gefragt worden, das ist schwierig zu sagen. Also als Sammler, ich bin selber auch Sammler, würde ich sagen alles. Aber das ist ja nicht die Antwort, die Sie wollen. Also was natürlich der Traum ist, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Bilder, die Gemälde auf Deck 8. Was auch ein Traum ist, ist die Schatzkammer mit den Knochenschiffen. Das ist nun die Perfektion und das ist der absolute Highlight überhaupt im Museum.
Bleiben noch die Wünsche, die der Sohn des Museumsstifters für die nächsten, erstmal 10 Jahre hat, Peter Tamm Junior.
Ein bisschen mehr Platz zu haben, weiter sammeln zu können und dass das Team sich so weiterentwickelt, das ist wirklich super. Also es sind die Menschen, die dieses Haus tragen, machen, tun. Das ist wichtig und das ist wirklich ein tolles Team, dass das so weitergeht. Und auch ein Dank an meinen Vorstandskollegen Herrn Terstegen, der hier die Hauptarbeit leistet. Und dass wir möglichst so weiterarbeiten können in den Zeiten, wie wir es jetzt tun. Und wir sind eben frei, wir können machen, was wir wollen. Und dass eben Leute auch mal mit Ideen an uns rantreten. Das finde ich schön von außen auch. Und mal sagen, Mensch, mach mal das oder habt ihr das oder die Idee haben wir mal. oder auch wenn die Sachen haben und meinen, dass es vielleicht besser irgendwo aufgehoben ist, auch in einem Haus, in einem Museum, was gezeigt wird. Und wir sind immer der Auffassung, dass das Haus eben leben muss. Das heißt, es muss sich weiterentwickeln. In den nächsten 10 Jahren wird sich die Schifffahrt, wird sich alles, die Geschichte verändern. Und das werden wir auch im Haus abbilden. So, und das wird die Zukunft sein. Und das ist auch mein Wunsch, dass wir da immer, ich sag mal, hands-on bleiben und Besucher uns auch weiter besuchen. Das ist nämlich das Wichtigste. Ohne die können wir es nicht machen und für die machen wir es. Und das machen wir gerne und das bringt eben Spaß und dass dieses Miteinander eben weitergeht. Das wäre mein größter Wunsch.
Peter Tamm Junior, er ist einer der beiden Vorstände des Internationalen Maritimen Museums in Hamburg. In dem Haus kann man sich nicht nur tausende von Exponaten anschauen, sondern man kann Schifffahrt auch live und in Farbe erleben. Man kann nämlich mitmachen, zum Beispiel im Schiffssimulator. Petra Volkwarzen ist für uns Schiff gefahren.
Auf Deck 1 im Internationalen Maritimen Museum läuft schon die Schiffsmaschine. Das Containerschiff Tokyo Express von Hapag-Lloyd läuft bei Hochwasser die Elbe rauf Richtung Hamburg. Am Ruder steht Ursula, eine Schweizer Touristin aus Basel.
Mich faszinieren die Containerschiffe. Und darum, ich wollte das einfach einmal sehen, wie das ist so.
Ein Containerschiff gesteuert hat sie natürlich noch nie. Zum Glück gibt's Unterstützung vom Experten.
Ja, mein Name ist Burkhard Lücke und in der Vergangenheit war ich Kapitän. Ich bin fast 37 Jahre auf See- und Hafenschlepper gefahren. Also ich bin Hamburger durch und durch.
Jetzt als Rentner erklärt er Museumsbesucherinnen und Besuchern, wie das so läuft, ein Schiff in den Hamburger Hafen zu manövrieren.
Also ich sag mal, für uns ist die Elbe hier breit genug. Sie werden sicherlich sagen, oh Gott, was für Schiffe. Und wo muss ich denn hin? Aber das kriegen wir alles in den Griff und wir werden schon sicher Richtung Hamburg fahren.
Auf den Bildschirmen sieht man die Elbe so, wie man sie auch in der Realität von der Brücke eines Containerschiffes sieht. Burkhard Lücke erklärt die Instrumente, die angezeigt werden und worauf man achten muss beim Steuern.
Wenn unser Schiff nach rechts, nach Steuerbord weggeht, müssen wir Backbordruder geben nach links. Ruhig ein bisschen mehr Ruder geben. Es kommt so langsam.
Auf der Elbe steckt ein anderes Containerschiff fest.
Der sitzt auf Sand. Der hat nicht aufgepasst und er ist mit seinem Tiefgang in das flache Wasser geraten und ist aufgelaufen.
Damit das Ursula auf der Brücke der Tokyo Express nicht auch passiert, sollte der Kurs korrigiert werden.
Ja, ich habe zuerst auf die falsche Seite gesteuert, aber jetzt bin ich schon lange ganz auf Backbord und das Schiff reagiert nicht.
Es reagiert schon, es dauert halt seine Zeit.
Aber zu spät, schon erklingt ein Warnsignal.
Ja, ein kleines Signal, dass wir uns in flacheren Gewässern aufhalten, da wo wir nicht sein dürfen.
Kurz darauf hört man, wie sich der Schiffsrumpf in den Elbschlick schiebt.
Ja, wir laufen so langsam auf Grund, ne? Wir machen die Elbe hier jetzt gerade unten.
Im echten Leben würden jetzt die Wasserschutzpolizei und Schlepper dazukommen. Hier am Simulator kann Burkhard Lückes Kollege Jürgen Beer das Schiff am Computer einfach noch mal ein Stück zurücksetzen.
Weil am Computer ist das möglich und dann kann die junge Frau beruhigt weiterfahren.
Dafür stellt er gleich mal die Wetterverhältnisse auf deutlich schlechter.
Jetzt haben wir praktisch Wind eingespielt mit 55 Knoten und gleichzeitig noch ein Seegang von etwa 2 bis 3 Metern eingespielt. Ist normal nicht realistisch hier auf der Elbe, weil bei diesen Bedingungen dürfen die Schiffe gar nicht rein und auch nicht raus. Aber am Simulator ist alles möglich.
Der Rudergänger wechselt. Als nächstes ist Helmut aus Niederösterreich an der Reihe. Bisher hat er nur ganz kleine Wasserfahrzeuge gesteuert.
Schlauchboot und Fahrschulboot und Hausboot, ja. 10 Meter.
Seine Aufgabe jetzt hier am Simulator im Internationalen Maritimen Museum, das Containerschiff mit knapp 300 Metern Länge sicher in den Hafen bringen.
Langsam. Also die Reaktion ist langsam.
Mittlerweile sind immer mehr Museumsbesucherinnen und Besucher stehen geblieben, um bei der Vorführung des Simulators zuzugucken.
Das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Also ist alles neu für mich. Der Simulator ist sehr real, also sieht sehr gut aus.
Ich hatte einfach mal zuzugucken, wie das läuft, so ein Schiffseinfuhr im Hamburger Hafen.
Langsam dreht sich das Containerschiff im Kühlbrand.
Wir haben hier natürlich keine Spielekonsole im Sinne einer Nintendo-Box oder einer Sony-Box, sondern wir fahren hier in Echtzeit.
Ja, jetzt können wir mitschiffen, dass wir nicht zu weit drehen.
Helmut am Ruder macht seine Sache gut. Mal selbst so ein Containerschiff zu steuern, spannend.
Ja, super. Also man kriegt schon ein bisschen das Gefühl, wie das reagiert oder so. Also das merkt man dann schon, ja.
Burkhard Lücke und Jürgen Beer freuen sich, dass sie zwischen all den anderen Objekten im Museum den Gästen auch etwas zum Mitmachen anbieten können.
Hier ist es einfach so, dass etwas Lebendiges vorhanden ist. Hier kann man etwas erleben, hier kann man was in die Hand nehmen, hier kann man was bewegen. Und Bewegung, Dynamik ist etwas, was viele Leute doch anzieht.
Petra Volkwarzen war im Schiffssimulator des Internationalen Maritimen Museums Hamburg. Vom Simulator zu einer der derzeit erfolgreichsten Sonderausstellungen im Haus. Es geht um einen alten Silberschatz, den Forschungstaucher der Scientific Diving Association und die Umwelttaucher von One Earth, One Ocean eher zufällig gefunden haben. Gesucht haben sie sogenannte Geisternetze. Die sind Müll und sie können zur Falle für Meeressäuger werden. Die Taucher wollten das Meer sauberer machen und im Kieler Hafen stoßen sie dabei im August des vergangenen Jahres auf einen Schatz. Der stammt von einem Hamburger Schiff. Deshalb ist dieser Schatz auch im Internationalen Maritimen Museum in der Speicherstadt gut aufgehoben und dort zu sehen. Franziska Storch mit den Einzelheiten.
Und wir hatten Hinweis eines Anglers, der sagte, dort in diesem Bereich bleibe ich mit der Angel immer wieder hängen. Da müsste vielleicht ein Netz liegen. Und deswegen waren wir dort unten.
Sagt Hubert de Pinto Kraus, Leiter der Scientific Diving Association, kurz SDA. Im Kieler Hafenbecken in etwa 13 Meter Tiefe findet sich aber statt eines Geisternetzes ein Messergriff, dann ein Metallteller und ein Löffel.
Es war völlig surreal, da auf einmal Besteck zusammenzusuchen. Und bei dem einen Löffel, der auch völlig verbogen war, war sofort die Assoziation, Fixerbesteck unter Wasser gefunden zu haben.
Sagt Taucher Ivan Fuchs. Zurück im Schlauchboot sind alle zunächst enttäuscht. Doch der oben wartende Hubert de Pinto Kraus erkennt an den Fundstücken mehr, erinnert sich Taucher Florian Liesching.
Und irgendwann kriegt er große Augen und meint, Leute, das ist Silber, was ihr hier habt. Und ich kenne das Silber, ne?
Also weil er schon an der Capricorna getaucht hatte und er daher die Prägung in den Sachen schon kannte.
Ergänzt Ivan Fuchs, die Initialien HSDG, Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft. Nach nur einem Tag Recherche ist klar, an dieser Stelle lag im Zweiten Weltkrieg die Monte Olivia, genutzt als Wohnschiff des Militärs. Ein Luftangriff machte das Schiff unbewohnbar, wie eine schwarz-weiße Luftaufnahme zeigt.
Das lag so auf der Seite, ist so auf der Seite abgefrackt worden, also zerlegt worden, sodass es unter Wasser eben den Anschein hätte, als würde man einen großen Schrottplatz betauchen.
Seitlich war alles Mögliche aus dem Schiff herausgefallen. Das Tafelsilber stammt von der Silberschmiede Wellner und Söhne aus Aue. Das hat das Taucherteam inzwischen herausgefunden. Welchen Wert der Schatz wohl hat, das hat auch das Team der SDA schon beschäftigt.
In Amerika zum Beispiel 6 von diesen Schälchen, die wir da auch dabei haben, für $16.000. Also es sind im Grunde Sammler und Liebhaber, die dann sehr viel Geld für einzelne Exponate bezahlen. Und dadurch, dass wir jetzt so einen zusammenhängenden Fund haben, steigt natürlich der Wert erheblich.
Die Taucher interessiert das Silber weniger. Der Leiter der SDA ist fasziniert von den Kabinenschlüsseln. Florian Liesching arbeitet als Arzt und ist von einer Venenkanüle angetan, damals aus Metall, heute aus Plastik. Und Andreas Thorn, der fast alle Tauchgänge mitgemacht hat, mag besonders das größte Objekt.
Der Wärmetauscher zum Vorwärmen vom Heizöl, der zwischen 30 und 40 Kilo wiegt aus Kupfer. Der lag auf 10 Meter Tiefe und das war schon eine spannende Bergungsaktion.
Bei den kleinen Teilen ist es fast wie unter Wasser Pilze zu sammeln. In mehreren Monaten haben die Taucher bei gut 20 Tauchgängen etwa 350 Objekte geborgen. Kenner des Kieler Hafens überrascht es, dass an der Fundstelle nicht schon vorher Taucher aufmerksam geworden sind.
Der Bereich der ehemaligen Marinekaserne war ja 15 Jahre lang auch mal Ausbilder dort für die Marinetaucher. Wir tauchten damals alle mit Sicherungsleinen, die hatten dann eine Länge von 80 Meter. Man wurde dann geführt. Die Funde liegen aber so ab 100, 120 Meter von der Pier entfernt.
Und auch nach der Auflösung des Marinebereichs war das Tauchen an dieser Stelle lange nicht möglich, weil dort ein Sandhafen zu einem dichten Schiffsverkehr führte. Doch wer ist jetzt eigentlich der Eigentümer des Schatzes? Wer etwas findet, darf es nicht unbedingt behalten, erklärt Hubert de Pinto Kraus.
Bei uns in Schleswig-Holstein ist es so, dass wir ein sogenanntes Schatzregal haben. Und wenn Funde älter sind als 100 Jahre, die sind ja jetzt 99 Jahre alt und fallen dementsprechend nicht unter Schatzregal. Das Archäologische Landesamt wurde von uns natürlich selbstverständlich sofort informiert. Denn ansonsten würde man auch, wenn man sowas absammelt, einsteckt, eine Straftat begehen.
Die Scientific Diving Association möchte den Schatz der Forschung und Öffentlichkeit zugänglich machen. Als Leihgabe ist er im Internationalen Maritimen Museum zu sehen. So kommt das Tafelsilber wieder zurück nach Hamburg. und die Tauchergesellschaft SDA wird ein Stück weit bekannter. Sie hofft, dass zukünftig mehr Leute ihre Forschungsprojekte unterstützen werden, wenn sie an den tollen Silberschatz denken. Im Internationalen Maritimen Museum war für uns Franziska Storch. Den frisch gehobenen Silberschatz können Sie auf Deck 6 dort sehen. Dort ist auch ein Schiffsmodell der Monte Olivia ausgestellt. Bis zu 150.000 Besucher kommen inzwischen jährlich hierher ins Maritime Museum in der Koreastraße in der Hamburger Speicherstadt. Ein Drittel davon sind ausländische Gäste. Carsten Sekund hat viele Gäste bei ihrem Rundgang durch das Haus begleitet.
Mancher Besucherin und manchem Besucher geht das Herz schon auf vorne an im Foyer beim Anblick der ersten Schiffsmodelle.
Grandios, wirklich grandios.
Sehr edel, sehr hochwertig. Das Modell hier hat mein Vater in klein gebaut, als ich Kind war. Die Santa Maria stand bei uns im Wohnzimmer, genau das hier. Und als ich reingekommen bin, hat mich das ziemlich gepackt, ziemlich emotional. Er hat es in Kleinstarbeit zusammengeleimt.
Und weiter geht es durchs Internationale Maritime Museum über 10 Stockwerke, die hier Decks heißen.
Jessica aus Uelzen. Mir haben die Kabinen sehr gut gefallen. Wie Menschen früher gelebt haben, das interessiert mich. Und bei dir, glaube ich, waren es die Motoren, ne?
Ja, die Modelle von den Motoren, die so schön nachgebaut wurden, die fand ich ja einfach umwerfend. Also was man hier sehen kann, schon toll.
Mein Name ist Gisela Schmiemann, ich komme zurzeit aus Essen.
Wie hat es Ihnen gefallen und was wird vielleicht ein bisschen hängen bleiben?
Auch relativ viel wird hängen bleiben, weil ich in Hamburg aufgewachsen bin. Es kam mir sehr vieles vertraut vor.
Schiffbau ist etwas, was mich immer interessiert hat, da ich historisch interessiert bin. Die Abteilung Kriegsgeschichte. Da ist einiges, was man gesehen hat, was sehr interessant ist. Insgesamt ist es ein schon fast erdrückender Eindruck, den man hier bekommt.
Warum lohnt es sich, das Maritime Museum einmal anzuschauen?
Weil es einfach unheimlich interessant ist und Anregungen bietet. Es ist unwahrscheinlich vielseitig.
Deutschland ist verknüpft durch den Handel mit der ganzen Welt. Und da kommt natürlich automatisch die Seeschifffahrt ins Spiel. Und das ist für uns jedenfalls sehr, sehr interessant.
Angelika Schmidt, Sie arbeiten hier. Was beeindruckt die Besucherinnen und Besucher besonders?
Es beeindruckt die Größe des Museums und die Vielfalt des Museums. Der Bau, das Haus, das ist ein riesengroßer Eindruck. Und es wird auch gern gesagt, dass man uns weiterempfiehlt. Und es gibt auch sehr viele, die sich gerne ins Buch eintragen.
Was muss man unbedingt gesehen haben?
Das Deck 8 zum Beispiel, die Schatzkammer, ist sehr schön. Genauso wie Deck 3, der Schiffsbau von früher her, wenn man da durch diese Bäume geht, wo viele denken, das ist nur zur Schönheit. Nein, so hat man früher auch die Schiffsrümpfe schon mal ausgesucht.
Die unglaubliche Detailfülle erschlägt allerdings so manchen.
Ich bin Konstanze aus Thüringen. Unwahrscheinlich viele Schiffe. Man muss sich wirklich mehr damit beschäftigen.
Warum lohnt es sich mal hierher zu kommen?
Es ist interessant. Man muss es mal sehen, also dass es so viele Unterschiede da gibt, gerade im Schiffbau oder wie die Schiffe ausgestattet sind. Ich glaube, das ist ein, der nicht von der Küste kommt, nicht so bewusst. Also das hat mich jetzt komplett erstmal überfordert.
Was wünschen Sie dem Museum zum 15. Geburtstag?
Viele Besucher und nette Geschichten.
Ja, das ist so weitermacht und so bleibt. Das ist toll.
Die nächsten 15 Jahre und noch länger, dass es in dieser Form besucht wird.
Freie Fahrt voraus und viele tolle Gäste.
Das Hamburger Hafenkonzert war heute zu Gast im Internationalen Maritimen Museum Hamburg, das vor 15 Jahren eröffnet wurde. In der kommenden Woche sind wir mit dem Hamburger Hafenkonzert wieder in Sachen Hafenreport unterwegs, mit Themen aus Schifffahrt, Häfen und mehr. Unter anderem geht es um die Frage, wie sich Städte an den Küsten vor dem steigenden Meeresspiegel schützen können. Studenten der Hafencity-Universität machen sich darüber Gedanken. Will man tatsächlich die Deiche immer weiter erhöhen? Dazu Architekturstudent Konstantin Wragge.
Das ist naheliegend, genau. Die Frage ist, wie weit wir sie höher bauen wollen. Ob wir irgendwann in so einem kleinen Eimer sitzen wollen mit ganz hohen Rändern oder wir jetzt einlenken und probieren, eine Art Pufferzonen einzurichten oder eben uns einfach auf schwimmenden Pontons in Zukunft bewegen wollen und dort unter anderem Gewächshäuser draufsetzen und in kleinem Format meinetwegen Urban Farming betreiben. Aber wir können auch Arbeitsplätze schaffen oder mehrgeschossige Wohngebäude planen. Das würde auch funktionieren.
Also Umdenken in Sachen Küstenschutz. Hier sind unkonventionelle Ideen gefragt. Mehr dazu und zu anderen Themen rund um Hafen und Meer in der kommenden Woche hier im Hamburger Hafenkonzert Podcast.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.